Deutschlandfunk, der Tag.
Die AfD ist nicht stärkste Kraft in Brandenburg geworden. Die SPD hat gewonnen, aber AfD und auch BSW sind stark. Kleinere Parteien sind gleich ganz rausgeflogen aus dem Landtag. Dass die SPD das Ruder doch noch rumreißen konnte, das liegt auch an ihrem Ministerpräsidenten Dietmar Woidke, der eine klare Strategie verfolgt hat.
Unser Ziel bei dieser Landtagswahl war ja von Anfang an, den Fokus auf Brandenburg zu richten. Wir wollten die Wahlen in Brandenburg beleuchten. Wir wollten über die Wahlen in Brandenburg diskutieren.
Brandenburg ist hier ganz, ganz weit weg vom Kanzler und von der Bundespolitik. Welche Themen waren es denn, die wirklich in Brandenburg die Wahl entschieden haben? Hat die Bundespolitik da gar nicht so eine große Rolle gespielt am Ende? Und welche Schlüsse ziehen die Parteien auch aus der Art, wie der Wahlkampf geführt wurde? Also dieses entweder wir oder die AfD. Und warum haben die Rechtsextremen vor allem bei jungen Menschen so viel Zulauf? Analysieren wir gleich zu Beginn ausführlich. Außerdem geht es um das 9 Euro teurer Ticket, also das Deutschland-Ticket, das im nächsten Jahr 9 Euro mehr kosten wird, also 58 Euro. Verkehrsminister Volker Wissing hat im Mai verkündet:
Ich bin davon überzeugt, das Deutschland-Ticket wird bleiben, weil die Bürgerinnen und Bürger es auf Dauer haben wollen. Und das ist am Ende das Entscheidende.
Wollen die aber auf Dauer ein 58-Euro-Ticket haben? Also verliert man nicht wirklich viele jetzt durch diese Erhöhung? Und was bleibt eigentlich von der ursprünglichen Idee eines für alle erschwinglichen Tickets? Schauen wir auch drauf. Also wieder mal ein straffes Programm in dieser Episode von der Tag am 23.09.2024. Ich bin Steffi Rohde, freue mich, dass ihr dabei seid. Hi! Zu Brandenburg wurde ja schon vieles gesagt. Auch gestern hier im Podcast hatten wir eine Live-Episode mit einer wirklich umfassenden Analyse. Kann ich krass empfehlen, hört euch die auf jeden Fall an. Unter anderem haben wir auch angesprochen, dass die Medienberichterstattung oft auch beeinflusst ist vom politischen Diskurs. Klar, weil das, was die Parteien gerade wichtig finden, darüber berichten dann auch die Medien. Aber mitunter auch wichtige Themen, die das Land bewegen, die rücken dann so ein bisschen in den Hintergrund. Wollen wir jetzt ein bisschen genauer drauf schauen, was auch junge Menschen in Brandenburg bei der Wahl bewegt hat. Gestern mit dabei hier in der Live-Ausgabe von der Tag war Claudia van Laak. Sie leitet unser Landesstudio in Berlin und hat für uns den Wahlkampf in Brandenburg mitverfolgt, mitanalysiert. Welcome back, Claudia.
Ja, hallo.
Migration war ja nach dem Terroranschlag in Solingen, nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen bundespolitisch ein mega großes Thema, wurde auch groß gemacht. Also es gab ja regelrecht einen Überbietungswettbewerb über Grenzkontrollen, Abschiebemöglichkeiten und so weiter. Was waren denn die wichtigsten Themen, die die Menschen in Brandenburg bewegt haben?
Also das zählt natürlich auch dazu, aber ich glaube, es gab noch eine Menge andere Themen, die leider, wie ich finde, ein bisschen dann ins Hintertreffen geraten sind, weil sie so überstrahlt wurden von diesem Thema Migration, vom Thema innerer Sicherheit, natürlich auch von dem Thema Ukraine-Krieg, da kommen wir später noch drauf zurück. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist die wirtschaftliche Entwicklung im Bundesland. Das Thema, sind wir abgehängt als Brandenburgerin, als Brandenburger vom Rest der Republik. Da kommen dann diese Ost-West-Geschichten noch dazu. Die hatten wir ja auch in Thüringen und in Sachsen. Sowas wie soziale Sicherheit, Arbeitsplatzsicherheit. Also dieser ganz, ganz wichtige Punkt, dass sich viele Menschen seit der deutschen Einheit ja etwas aufgebaut haben im Osten, also auch in Brandenburg in den letzten 30 Jahren. Und die Angst, da etwas zu verlieren, die ist sehr viel größer als in Westdeutschland, wo wir ja über Jahrzehnte lang so eine Entwicklung, einen Aufbau des Wohlstands hatten. Also das stellt sich tatsächlich im Osten und natürlich auch in Brandenburg ganz anders dar.
Aber das ist interessant, bei den Nachwahlbefragungen, die ich mir angeschaut habe von Infratest DIMAP, da sagen ganz, ganz viele Leute, meine persönliche Situation, die würde ich als gut beurteilen. Also die wirtschaftliche Situation, das ist so bei 80%.
Ja, das hängt so ein bisschen mit dem zusammen, was ich gerade gesagt habe. Also die Menschen haben sich eine Menge erarbeitet in den letzten 30 Jahren. Und deshalb ist die Angst davor, etwas zu verlieren, sehr groß. Also vielleicht das Häuschen, was ich mir gebaut habe, den Arbeitsplatz, den ich jetzt habe, das Auto, was ich habe, die Reisen, die ich jetzt machen kann. Also der Wohlstand, den ich mir in den letzten Jahren vielleicht zum Teil mühsam erarbeitet habe und der immer wieder bedroht war von Arbeitslosigkeit. Wir hatten ja eine wahnsinnige Deindustrialisierung seit 1990 im Osten. das sehen die Menschen sehr schnell bedroht. Und dazu kommt natürlich diese Transformation. Also die jetzt älter sind, die mussten erleben, dass im Grunde alle Gewissheiten über den Haufen geworfen wurden. Sie mussten im Grunde von null, von vorne wieder anfangen. Viele sind da, die Soziologen nennen das transformationsmüde. Sie haben keine Lust, nochmal ihr Leben umzustellen und vielleicht auf das Verbrennerauto zu verzichten oder auf die Flugreisen, weil jetzt Leute kommen, die ihnen erklären, wir müssen jetzt was für den Klimaschutz tun und deshalb kauft euch lieber ein Elektroauto.
Ja, das wäre nämlich auch die Frage, weil ja viele gesagt haben tatsächlich in diesen Nachwahlbefragungen, die soziale Sicherung, also der Wohlstand, die Wirtschaft, das ist mir wirklich wichtig. Aber das ist ja de facto nur durch eine gute Klimapolitik möglich. Aber wenn man sich das anschaut, die Klimakrise, die steht bei den Präferenzen der Wählenden ganz weit unten. Also das ist ein Trend, der sich ja auch schon bei den letzten Landtagswahlen, bei der letzten EU-Wahl manifestiert hat. Wie erklärst du dir das, dass die Klimakrise, die ja langfristig Wohlstand bedroht, nicht verknüpft wird mit dem Wunsch nach Wohlstand?
Weil das zu weit weg ist für sehr viele. Also wir haben zum einen da die Lausitz in Brandenburg, also im Süden. Das ist so ein gemeinsames Gebiet. Ein Teil gehört zu Sachsen, ein Teil gehört zu Brandenburg. Das ist ein Braunkohlerevier. Und die beschäftigen sich schon ganz lange mit diesem Thema. Und tatsächlich gibt es ja eine Partei, nämlich die AfD, die sehr gut abgeschnitten hat, nämlich bei knapp 30%. Die ist zwar nicht als Siegerin herausgegangen aus der Wahl, aber auf Platz 2 gelandet. Und diese Partei, die leugnet ja den menschengemachten Klimawandel und die sagt sogar, wir müssten alles stoppen, was andere Regierungen bislang getan haben im Bereich Klimaschutz. Also ich erinnere mich da an eine Wahlkampfrede von René Springer, das ist der Landeschef der AfD in Brandenburg, der hat gesagt, wenn wir gewinnen und wenn wir an die Regierung kommen, dann werden wir die Windräder aus der Verankerung reißen und wir stoppen einfach diese ganze unsinnige Klimapolitik, also im Sinne der AfD unsinnig. Also da gibt es halt eine Partei, die sehr stark ist, die genau das Gegenteil will.
Und wie sieht's aus mit den demokratischen Parteien? Haben die eigentlich im Wahlkampf das Thema Klima überhaupt bespielt?
Nein. Also die Grünen haben es natürlich versucht. Dazu muss man wissen, dass die Grünen nicht in den Landtag gekommen sind und nur die Gegend rund um Berlin, Potsdam, die hat ein Wählerklientel, was man den Grünen zuordnen kann. Da sind viele Berlinerinnen und Berliner, die sind rausgezogen und wählen die Grünen. Aber im Schnitt ist das alles kein Thema in Brandenburg.
Okay, aber das
obwohl,
heißt,
ja. Und das muss man auch wissen, Brandenburg ja das Land ist, was mit am stärksten auch getroffen ist durch die Dürren, die wir in den letzten Jahren hatten. Ja, also Brandenburg ist auch ein Land, was sehr landwirtschaftlich geprägt ist. Es gibt Landwirte, die sind gezwungen, sich jetzt umzustellen, auch was ihren Anbau angeht. Es gibt erste Versuche mit Kichererbsen, habe ich jetzt gelesen. Mhm. Aber trotzdem gibt es kein Bewusstsein dafür.
Und das ist ja eine ganz klare Ansage, ne? Die dann aus der Regierung zu kicken, aus dem Landtag zu kicken und zu sagen, mit dem Thema wollen wir eigentlich auch nichts zu tun haben.
So ist es.
Ja. Genau. Mhm. Du hast das eben schon erwähnt, wir müssen auch über das andere Thema sprechen, was wichtig war, nämlich die Ukraine. Bei welchen Parteien hat das denn am Ende in Brandenburg gezündet, dieses Thema, oder bei welchen Wählenden?
Ja, das hat natürlich in erster Linie beim BSW gezündet, zweistellig abgeräumt von null auf den dritten Platz, im Grunde geboomt worden durch das Thema Ukraine, durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und ich habe noch den Robert Krumbach im Ohr, das ist der BSW-Spitzenkandidat, der hat heute früh im Deutschlandfunk bei uns im Programm vom Ukraine-Konflikt gesprochen. Also sprich, die negieren sogar, dass es ein Krieg ist.
Der Kanzler hatte ja Friedensverhandlungen ins Spiel gebracht, ne? Also das wurde auch so interpretiert, dass er das mit Blick auf Brandenburg tut, um vielleicht die SPD da doch ein bisschen noch zu unterstützen. Auch die Friedensbewegten in der SPD. Kann man jetzt sagen, das hat nicht so richtig gefruchtet? Oder wie würdest du das einschätzen? Weil sich ja Dietmar Woidke, der Spitzenkandidat, krass distanziert hat vom Kanzler in vielen Fragen.
Genau, also Wojtkal hat ja so getan, als ob Brandenburg ein autonomes Land ist und so gar nichts mit dem Rest zu tun hat. So nach dem Motto, wir machen hier unser eigenes Ding und was die da in Berlin machen, das interessiert uns überhaupt nicht. Also Olaf Scholz, der Kanzler, der wohnt in Potsdam, Annalena Baerbock, die Außenministerin von den Grünen, die wohnt auch in Potsdam, die haben auch ihre Wahlkreise dort. Also das ist natürlich eng verflochten und Wojtkal hat sich dahingestellt und so getan, als ob das nichts miteinander zu tun hat. Aber er hat ja mit dieser Strategie gewonnen. Mhm. Ja. Und das heißt, diesen Move, den Scholz da noch gemacht hat und sich da auch so ein bisschen distanziert hat, ich glaube, dass der gar nicht angekommen ist in Brandenburg.
Ja, weil ich habe das auch so gelesen oder gesehen, dass relativ wenige dann am Ende gesagt haben, die Ukraine, das war für mich das wahlentscheidende Thema. Also das kommt irgendwie relativ hinten bei vielen. Außer, wie gesagt, beim BSW und bei der AfD.
Genau, für die, die es wichtig war, die haben dann das BSW gewählt.
Genau, aber das heißt, Wojtke ist schon richtig gefahren mit dieser Strategie zu sagen, bundespolitische und außenpolitische Themen, mit denen haben wir hier nichts zu tun.
Ja, das muss man so sagen, dass er damit erfolgreich war.
Ja. Jetzt wollen wir nicht nur gucken, warum Menschen gewählt haben, sondern auch, wen sie denn dann gewählt haben. Vor allen Dingen die jungen Menschen würde ich gerne anschauen. Kann man nach diesen drei Landtagswahlen jetzt sagen, dass junge Menschen überproportional häufig die AfD wählen?
Ja, das ist ganz klar, das kann man sagen und darauf ist die AfD sehr, 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 sehr stolz und die münzt das in den Satz, wir sind die Zukunft und die anderen Parteien, die nennen sie ja Kartellparteien, die sind die Vergangenheit und die machen das eben auch fest am Wahlergebnis von gestern. Wenn man sich anschaut, wer zum Beispiel die SPD gewählt hat, sind das in erster Linie die Menschen über 60 und die Frauen, die Wojtke gerettet haben. Ja, also wenn man sich das Ergebnis der Wählerinnen und Wähler bis zu einem Alter von 60 anschaut, dann hätte die AfD die Mehrheit da gehabt und umgekehrt haben eben die Alten Wojtke gerettet, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Und deshalb ist da die AfD super stolz und sagt, ich überspitze mal, die sterben dann bald aus und uns gehört die Zukunft.
Warum können denn anscheinend die anderen Parteien die Menschen unter 60 nicht mehr so richtig, zumindest massenweise, abholen?
Naja, der Punkt ist natürlich, was hat die AfD für einen Wahlkampf gemacht oder was macht sie überhaupt grundsätzlich für einen Wahlkampf? Also sie macht einen Wahlkampf, in dem sie die niedrigen Gefühle anspricht. Sie schürt Neid, sie schürt Hass, sie spielt Bevölkerungsgruppen gegeneinander aus. Also ich habe das beobachtet beim Abschluss der AfD des Wahlkampfes in Brandenburg an der Havel. Da gab es so einen DJ, der hat da Stimmung gemacht mit einem Lied. Das hieß Ost-Ost-Ostdeutschland und da mussten alle skandieren, was sie alle gerne gemacht haben. Da spielt man die Ostdeutschen gegen die Westdeutschen aus, dann spielt man die Reichen gegen die Armen aus und natürlich die in Anführungsstrichen Volksdeutschen, die nennen sich ja gerne so, wir sind die wahren Deutschen, gegen die Ausländer und gegen Menschen mit Migrationshintergrund und gegen die, die eine andere Hautfarbe haben. Also da wird mit niedrigen Instinkten Wahlkampf gemacht und das kommt bei bestimmten Leuten gut an.
Ich würde gerne mal von dir wissen, wie du das wahrgenommen hast, weil ich habe jetzt einfach nur die Befragungen gesehen und da ist mir was aufgefallen, was ich merkwürdig fand. Also, dass viele AfD-Wählende die Forderungen der AfD nicht gut finden. Also zum Beispiel die Forderung, Asylbewerberinnen und Asylbewerber von Veranstaltungen auszuschließen. Da sagen 70% der AfD-Wählenden, da sind wir dagegen. Und bei der Forderung, es wäre gut, wenn nur Deutsche in Deutschland leben würden, sagen 79% sind wir dagegen. Von den AfD-Wählenden. Also sind die Forderungen der AfD inzwischen selbst für die AfD-Wählenden zu krass?
Also das Ergebnis finde ich total erstaunlich, aber das liegt natürlich daran, weil dort, wo ich war bei den Wahlkampfveranstaltungen der AfD, da waren ja vermutlich auch nur die Hardcore-AfDler und nicht so die in Anführungsstrichen normalen Wählerinnen und Wählern, sondern die, die eben auch die AfD ganz stark unterstützen und die dann vermutlich auch nochmal besonders radikal sind. Also das, was ich dort erlebt habe, sowohl gestern Abend bei der Wahlparty der AfD als auch bei dieser AfD-Wahlkampfabschlussveranstaltung in Brandenburg an der Havel, das spricht eine ganz andere Sprache. Ich nenne mal ein Beispiel. Gestern Abend hat dann die Junge Alternative, also die Jugendorganisation der AfD, die haben dann ein Lied eingespielt, so ein Party-Hit mit dem Titel Alle abschieben und einem Refrain, der genau so lautete. Und dann wurde lauthals gesungen und getanzt und alles gröhlte, alle abschieben, alle abschieben, alle abschieben.
Mhm. Jetzt muss man ja sagen, es war zumindest erfolgreich, die AfD auf dem ersten Platz zu verhindern. Das ist ja gelungen, weil die SPD diesen Wahlkampf sehr stark polarisiert geführt hat. Also zu sagen, mehr oder weniger entweder wir, die Demokratie oder die AfD, ne? Welche Lehren ziehen denn Parteien jetzt aus dieser Art, Wahlkampf zu führen?
Ja, es gab heute Mittag eine Pressekonferenz, eine Landespressekonferenz in Potsdam, wo eben Vertreterinnen und Vertreter aller Parteien dabei waren. Und da waren natürlich auch die Kleinen, ich nenne sie jetzt mal die Kleinen da, die aus dem Landtag herausgeflogen sind, also Linke, Grüne und Freie Wähler, die drei. Und bei allen dreien war extrem viel Bitternis zu spüren. Dazu muss man ja wissen, dass besonders die Grünen, die haben massiv Stimmen an die SPD verloren und sind eben jetzt auch nicht mehr im Landtag vertreten. Die haben gesagt, dass diese Polarisierung im Wahlkampf zwar der SPD genutzt hat und speziell Dietmar Woidke, aber der Demokratie geschadet hat. So war zu hören, die Demokratie sei dabei unter die Räder gekommen und auch der Punkt, dass diese extreme Auseinandersetzung, ja, Woidke hat das ja zugespitzt mit die oder wir, also diese extreme Auseinandersetzung zwischen SPD und AfD, die hat dann eben der SPD zum Sieg geführt, der SPD, aber natürlich auch der AfD zum Höhenflug verholfen, ja, weil natürlich alle die unentschieden waren und auch auf dieses die oder wir gepolt waren, die haben sich dann für die AfD entschieden. Und von daher sagen also gerade die kleinen Parteien, wir sind jetzt draußen und unsere Themen, die uns wichtig sind, die spielen jetzt künftig keine Rolle mehr im Landtag und dass das natürlich sehr schwierig wird.
Mhm. Schauen wir drauf, ne? Auch auf die ganze Regierungsbildung und so, das machen wir auf jeden Fall noch. Jetzt ist unsere Zeit erstmal abgelaufen. Ich danke dir aber, dass du dir so viel Zeit genommen hast für uns und das mal eingeordnet hast. Vielen Dank.
Gerne.
Das 9-Euro-Ticket, das war ja schon eine ganz schöne Revolution, als das kam. 2022 haben sich das dann auch viele geholt, war ja unter anderem auch für Menschen gedacht, die sich vielleicht nicht die teuren Monatstickets leisten können. Das alles ist gefühlt schon sehr lange her. Jetzt sind diese 9 Euro nicht mehr der Preis des Tickets, sondern der Erhöhung. Von 49 wird es hochgehen im nächsten Jahr auf 58 Euro. Darauf haben sich die VerkehrsministerInnen bei ihrer Konferenz heute geeinigt. Nadine Lindner ist unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio, hat das für uns beobachtet. Nadine, also ich muss dich erstmal fragen, aus der Perspektive einer genervten Kundin, die dieses Ticket hat, warum muss das denn überhaupt erhöht werden?
Ich glaube, die simple Antwort ist, weil alles andere auch teurer wird. Also wenn man sich den Mechanismus anschaut, wie das Deutschlandticket funktioniert, dann gibt es zwei Quellen, wo das Geld herkommt. Das sind zum einen die Einnahmen aus dem Verkauf, also das heißt die 49 Euro beziehungsweise dann 58 Euro. Das verbleibt dann bei den Verkehrsverbünden und dann kommt ja noch Geld von Bund und den Ländern obendrauf. Das sind zusammen 3 Milliarden Euro. Jetzt hat man aber seit der Einführung am 1. Mai 2023, Klammer auf, damals hat man ja immer schon von dem Einführungspreis gesprochen und Verkehrsminister Volker Wissing war damals ja auch extrem penibel darauf bedacht, dass sich dieser Begriff 49-Euro-Ticket nicht einbürgert, sondern dass es immer das Deutschland-Ticket ist. So, also es war damals irgendwie schon klar, dass das nicht für Ewigkeiten bleiben wird. Und jetzt sind halt zwei Dinge in der Zwischenzeit passiert. Es sind Tarifabschlüsse getroffen worden, was natürlich gut ist für die Beschäftigten im Verkehrssektor. Da gab es deutliche Lohnzuwächse, auch sozusagen angetrieben durch die Inflation, die es ja nach dem Ukraine-Krieg gegeben hat, die auch einfach ausgeglichen werden muss. Und die Energiekosten sind natürlich auch nach oben gegangen. Also das heißt, man hat Diesel, man hat wahnsinnige Stromverbräuche natürlich durch diese Verkehrsbetriebe. Und das sind halt einfach zwei Punkte. Der Einkauf für neue Wagen, für neue Busse, das wird natürlich auch alles teurer so. Und da sieht man halt, dass diese Kalkulation aus diesen 49 Euro plus diese 3 Milliarden Euro, die gedeckelt sind, einfach schlicht und ergreifend nicht mehr reicht. Deswegen hat man da jetzt an der Preisschraube nach oben gedreht. Und dieses 9-Euro-Ticket, wie es das damals im Sommer 2022 gab, wahnsinnig tolle Phase, war ja halt aber auch eine Antwort der Bundesregierung auf die horrenden Preissteigerungen, die man erlebt hat, und war ja auch ein bisschen quasi so eine Ausgleichsmaßnahme im Gegenzug zum Tankrabatt, zu den Ermäßigungen auf Diesel, auf Benzin. Also da gab es ja jetzt sozusagen nicht nur sozialpolitische oder mobilitätspolitische Überlegungen, sondern man hatte ja halt auch noch ein paar andere Dinge im Hinterkopf bei der Entscheidung.
Ja, nee, super, dass du diesen ganzen Hintergrund da jetzt erwähnt hast. Wie ist man denn genau auf diesen Preis jetzt gekommen, diese 58 Euro?
Das finde ich schon ziemlich interessant, weil es wurden ja so über das Wochenende und auch Ende letzter Woche ja schon einige Zahlen durch die Gegend gereicht. Da gab es ja schon richtig Spekulationen. Da war dann von 54 Euro im Monat die Rede oder von 59 Euro oder gar von 64 Euro. Das war eine Forderung mit den 64 Euro, die aus Bayern kam. Jetzt sind es 58 Euro geworden. Ich muss sagen, ich war so ein bisschen erstaunt. Ich glaube, es geht doch auch um eine gewisse Symbolik beziehungsweise um den Ausgleich von zwei widerstreitenden Interessen, den man hat. Ich glaube, wenn ich jetzt so die Zwischentöne in der Pressekonferenz heute von Oliver Krischer, dem grünen Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen, der auch gleichzeitig Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz ist, beziehungsweise auch von der saarländischen Verkehrsministerin und vom schleswig-holsteinischen Verkehrsminister heute richtig gedeutet habe, dann ging es auch um die Symbolik, dass man eben nicht eine zweistellige Erhöhung macht, sondern dass man bei einer einstelligen Erhöhung bleibt, also eben bei diesen plus 9 Euro, um dann halt auszugleichen, dass man auf der einen Seite nicht durch so einen Preissprung zu viele Abonnentinnen und Abonnenten vergraulen will, auf der anderen Seite halt aber auch ein bisschen stärker an die sogenannte Auskömmlichkeit rankommt. Das heißt, dass Kosten, die entstehen, gedeckt werden, eben durch diese Fahrgasteinnahmen und dann halt diese Subvention, diese 3 Milliarden Euro pro Jahr durch Bund und Länder.
Deutschlandweit nutzen ja circa 13 Millionen Menschen dieses Ticket. Und in der ersten Hälfte dieses Jahres hat der öffentliche Verkehr 6% mehr Fahrgäste gezählt. Ist denn absehbar, wie viele Deutschland-Ticket-KundInnen wegen dieser Erhöhung jetzt ihr Abo kündigen werden?
Das ist ehrlicherweise, finde ich, eine ziemlich spannende Frage. Es war lange so, dass die Nutzerzahlen eigentlich so rund um die 11 Millionen Nutzer verharrt haben. Jetzt hat es diesen Sprung gegeben auf 13 Millionen. Das ist eine Zahl, die Oliver Krischer heute nochmal genannt hat, die auch Verbände der Branche nochmal bestätigen. Und es gibt Prognosen, dass zum Dezember, Klammer auf, wenn dann keiner mehr Radfahren möchte, weil das Wetter furchtbar ist, dann 15 Millionen Menschen am Ende das Deutschlandticket nutzen könnten. So, wie viele davon springen jetzt ab? Der Umweltverband BUND, mit dem habe ich vorhin telefoniert, die gehen davon aus, dass es so 10-12% der Nutzerinnen sein könnten. Also, dass es schon einen deutlichen Sprung nach unten gibt. Im Vorfeld gab es unterschiedliche Erhebungen und Umfragen. Da gab es eine Erhebung des Instituts YouGov durchgeführt für die dpa. Da hat ein Viertel der Befragten gesagt, dass die Schmerzgrenze bei 59 Euro liegt. Aber ein Drittel hat schon gesagt, dass bei jeder Preiserhöhung, die über 49 Euro hinausgeht, da schon Schluss wäre. Es ist aber auch unklar, und darauf haben einige, wie zum Beispiel auch der Branchenverband VDV heute hingewiesen, dass es schon noch unklar ist, wie viele Leute dann in der Umfrage sagen, ich kündige und dann am Ende wirklich kündigen, weil die Alternativen im Nahverkehr sind ja jetzt auch nicht so super zahlreich. Das heißt, dieses 49-Euro-Ticket oder dann bald 58-Euro-Ticket hat schon irgendwie ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich persönlich hoffe, dass nicht allzu viele Menschen kündigen, weil da würde ja dann auch wieder sozusagen Einnahmen wegbröckeln, die man für den Unterhalt des öffentlichen Nahverkehrs ja auch dringend braucht.
Aber wie siehst du das denn? Ist man nicht so weit weg von dieser Idee vom 9-Euro-Ticket, also was sich auch armutsbetroffene Menschen leisten können oder wo Menschen, die normal Auto fahren können, aber dann vielleicht den Anreiz bekommen zu sagen, ach, das ist irgendwie so günstig, da steige ich dann gerne um auf den ÖPNV. Also diese Idee, die zu kriegen, die ist doch eigentlich beerdigt mit so einem teuren Ticket, oder?
Naja, nicht zwingend. Also es gibt ja in manchen Städten wie in Berlin ja auch noch Sozialtickets, es gibt Jobtickets, es gibt Studierendentickets, Klammer auf, auch Jobtickets und Studierendentickets werden etwas teurer. Es gibt regionale Ausnahmen wie in Berlin noch mit dem 29-Euro-Ticket, wobei auch zum Beispiel in Berlin mit dieser regionalen Ausnahme überhaupt nicht klar ist, wie lange dieses Ticket eigentlich noch bleibt. Das steht jetzt nämlich hier im Land Berlin erstmal auf dem Prüfstand, weil auch hier die Kassen der Stadt leer sind. Und wenn man es vergleicht, ich habe mir gerade noch mal die aktuellen Zahlen rausgesucht, was Monatskarten sonst so kosten. Zum Beispiel Frankfurt am Main, da ist der RMV, der Verkehrsverbund, da sind es 106 Euro. Und dann darf man halt auch nicht vergessen, das ist dann wieder ja auch nur regional und begrenzt gültig. Oder auch zum Beispiel Leipzig habe ich mir noch mal angeschaut, da sind es 104 Euro. Für die Stadt Halle sind es 81 Euro. Und das ist halt im Vergleich auch zu dem, naja, schon auch irgendwie Luxus, den man hat, dass man ja in jeder deutschen Stadt in den Regionalexpress springen kann, in den Bus springen kann. Das ist schon ein deutlicher Unterschied, wobei man halt auch sagen muss, natürlich ist nicht jeder so mobil und so viel dann in unterschiedlichen Regionen in Deutschland unterwegs, aber für manche ist das natürlich einfach ein großer Gewinn und ein bisschen anekdotische Evidenz, wenn ich mir anschaue, wie voll die Regionalzüge an den Wochenenden sind mit Leuten, die zum Beispiel auf so Strecken wie Leipzig-Berlin unterwegs sind, da habe ich schon das Gefühl, dass das was ist, was auch wirklich gut genutzt wird, weil halt Leute sagen, ja, sie können sich nicht die teure ICE-Fahrkarte leisten, sondern nehmen dann halt die Fahrt im Regionalexpress in Kauf.
Ja, und das heißt aber, hast du jetzt irgendwie zusammengefasst, dass die anderen Alternativen ja weiterhin noch viel teurer sind und dass man ein bisschen mehr Mobilitätsoptionen hat mit dem Deutschlandticket. Das sind natürlich gute Gründe dafür. Wird das denn jetzt bei 58 Euro bleiben? Also ist es gut und lange finanziert oder sitzen die Verkehrsministerinnen und Minister jetzt bald schon wieder zusammen und verhandeln?
Also diese 58 Euro gelten jetzt erstmal für das Jahr 2025, also für das komplette nächste Jahr. Und dann wird es tatsächlich spannend, weil dann nämlich zwei Dinge passieren werden, die man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Ende 2025 endet nämlich zunächst erstmal überhaupt die Existenz des Deutschlandtickets. Es ist nur festgeschrieben bis Ende 2025. Es gibt jetzt offensichtlich Bestrebungen im Bundesverkehrsministerium unter Volker Wissing, das auch ab 2026 im Regionalisierungsgesetz festzuschreiben. Das heißt, die Existenz dort festzuschreiben. Und es gibt dann auch die Forderung, idealerweise dann halt auch Bundesmittel dafür festzuschreiben. Aber das ist halt noch nicht passiert. Da gab es heute noch mal großen Druck der Länder zu sagen, wir brauchen dann auch die Existenzgarantie dieses Tickets, weil wenn man dann zum Beispiel überlegt, schaffe ich mein Auto ab, dann möchte ich ja auch wissen, das ist jetzt nicht was für ein paar Monate, sondern das ist jetzt halt auch was, worauf ich mich 2-3 Jahre verlassen kann. Und dann gibt es noch eine ziemlich interessante Entwicklung, über die man aber noch nicht allzu viel weiß, nämlich dass der Preis des Deutschlandtickets bald über so eine sogenannte Indexierung stattfinden soll. Also das heißt, dass man rauskommt aus diesen ewigen Debatten, über die wir ja auch schon häufig geredet haben, dass sich die Verkehrsminister untereinander oder die Verkehrsminister der Länder gegen den Bund irgendwie gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben, was die Finanzierung angeht, sondern dass man zum Beispiel stärker schaut, wie sieht die Inflation aus oder wie sehen andere preistreibende Faktoren, über die ich ja eben schon gesprochen habe, Energiekosten, Lohnkosten, wie sehen die aus? Kann man da so einen Index bilden, wo man sagt, es wird dann jedes Jahr um XY% erhöht oder es wird alle 2 Jahre erhöht, da kann man sich ja irgend so einen Automatismus ausdenken. Das ist ja auch das, was zum Beispiel bei den anderen ÖPNV-Tickets passiert oder bei Tickets der Deutschen Bahn.
Wow, Nadine, ich bin sehr beeindruckt. Das hast du total schön hier analysiert. Vielen, vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast.
Bitte, bitte.
Soweit erstmal für heute. Wir haben noch einen Hörtipp am Ende. Im Gazastreifen ist ja das Poliovirus ausgebrochen, das bereits seit einem Vierteljahrhundert ausgerottet sein sollte. Es gab im ersten Fall von Kinderlähmung. Ein wenige Monate altes Mädchen hatte Lähmungserscheinungen. Wir haben hier auch bei der Tag darüber berichtet. Inzwischen hat es die WHO geschafft, in einer Feuerpause einen Großteil der Kinder zu impfen, aber das Risiko ist noch nicht gebannt.
No country wants to be again. Kein Land möchte von vorne beginnen und erneut gegen die Kinderlähmung innerhalb der eigenen Grenzen vorgehen müssen. Israel geht es da nicht anders als seinen Nachbarn. Die internationalen Auswirkungen, sollte dieser Ausbruch außer Kontrolle geraten, wären schlicht enorm.
So Hamid Jafari, der für die WHO die Impfkampagne in Gaza leitet. Eigentlich sollte die Kinderlähmung längst ausgerottet sein. Was ist da los, so kurz vor dem Ziel? Dieser Frage geht der Podcast Wissenschaft im Brennpunkt nach. Findet ihr bei uns in der Deutschlandfunk-App. Das war's von uns. Wir, das sind Silvia Engels, die die Redaktion gemacht hat. Und ich, wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, gerne morgen wieder. Ciao, ciao.